Wer von euch weiß eigentlich, warum ihr das Volk von den Ministranten nachher beweihräuchert werdet? Weiß das jemand? Das gehört so dazu, wenn Weihrauch ist, nach den Gaben und dem Priester geht dann der Ministrant nach vorne, dann werden die Leute beweihräuchert. Ihr könnt schon mal rumgrübeln, ich hoffe, es wird dann am Ende der Predigt klarer sein. Wozu braucht es überhaupt den Weihrauch? Ja, es riecht schön, es macht es irgendwie festlich, bei einer festlichen Messe braucht es irgendwie einen Weihrauch. Es macht es auch ein bisschen mystisch, so einen mystischen Nebel. Heute ist sogar schön, weil ein bisschen die Sonne auch reinscheint und alles so hell ist. Und dann sieht man auch den Weihrauch gut aufsteigen. Es macht so eine heilige Atmosphäre, könnte man sagen. Aber es gibt noch viel mehr, was der Weihrauch symbolisiert. Ich weiß nicht, wie bibelfest ihr so seid. Katholiken sind meistens nicht so bibelfest, aber bei so einem frommen Fest kommen fromme Leute, die schauen ja öfter mal in die Bibel rein. Vielleicht auch vorne, ganz vorne, die Gegenwart Gottes im Bundeszelt. Und da gab es auch schon Weihrauch. Es war nämlich ein Opfer für Gott, etwas Wertvolles, was man Gott hingegeben hat. Auch die Viecher, die Lämmer und was weiß ich was alles, auch die Brote und Öl und Wein als Trankopfer, gab es so verschiedene Arten von Opfern und eben auch den Weihrauch. Wozu hat es diese Opfer gegeben? Es ist quasi ein Zeichen, dass ich am Herrgott was Gutes gebe, als ein Zeichen der Wiedergutmachung. Also wenn, was weiß ich, der Mann irgendwas gegen seine Frau gemacht hat, dann hoffentlich kommt er irgendwann zu dem Entschluss, sich auch mal zu entschuldigen. Und vielleicht obendrauf, nicht nur die Entschuldigung, gibt es eine Schachtel Pralinen oder einen Strauß Blumen. So könnte man sagen, das ist ein Opfer, er muss extra Geld ausgeben, um der Frau ein schönes paar Blumen zu geben. Also ein Zeichen. Die Blumen selber machen das nicht wieder gut, was er da fabriziert hat, was auch immer das sein könnte. Es braucht die Entschuldigung und es braucht eben eine Wiedergutmachung, auch dass er sich sein Leben ein bisschen umstellt natürlich, dass er das nicht wieder macht. Aber gerade im Bundeszelt, im Alten Testament, merkt man, egal was sie machen, eigentlich sind es nur, wie soll man sagen, vergebliche Versuche, irgendwie das wieder gut zu machen, was der Mensch am Blödsinn, am Herrgott gegenüber macht. Jetzt sagt man, ja, gut, was haben die denn schon gemacht? Wir sind doch alle schwach. Denkt mal bloß einmal dran, was ist, wenn jemand einen anderen umbringt? Oder vielleicht gar nicht so böse, sondern wenn ein Unfall ist, dass jemand einen anderen zusammenfährt. Wie soll ich denn das wieder gut machen? Da kann ich mir entschuldigen, da kann ich Blumen jeden Tag 15 Sträuße schenken, das bringt gar nichts. Diesen Menschen kann ich nicht ersetzen. Und da merkt man schon, das mit der Wiedergutmachung ist schon ganz schön so eine Sache. Es ist schon das Ding, dass ich es vor Gott auch wieder gut mache, nicht nur vor der Person oder aus der Familie, wo was passiert ist, sondern es ist eine Sünde, die vor Gott ist. Eine himmelschreiende Sünde zum Beispiel. Und deswegen gab es halt ganz viele Opfer. Und es ist eben der Versuch des Menschen, irgendwie wieder mit dem Herrgott zusammenzukommen. Den Weihrauch, den gab es in zwei Formen oder als zwei Arten von Opfern. Das erste war, morgens und abends gab es immer ein Rauchopfer, also ein Weihrauchopfer. Immer jeden Morgen und jeden Abend. Das ist ganz bekannt, wie Weihrauch steige mein Gebet auf zu dir, o Gott, als Abendopfer gelte dir das Erheben meiner Hände. Ich habe leider den Psalm vergessen, auf jeden Fall ist es in einem Psalm, kommt es vor. Es ist das Abendopfer, immer verbunden mit Weihrauch und mit Gesängen, mit dem Lobpreis. Oder auch das Opfer beim Zacharias, wo er das darbringt und dann eben der Engel ihm erscheint und so weiter. Also das war jeden Tag im Tempel. Und dann gab es noch ein Weihrauchopfer an einem Tag, nämlich dem Versöhnungsfest, dem Yom Kippur, eines dieser alten israelitischen Feste. Das war das Fest, bloß als Erinnerung, das ist das mit dem Sündenbock gewesen, wo die Sünden, die Priester die Sünden auf diesen Bock draufgesprochen haben und den dann sprichwörtlich, da kommt das Sprichwort her, in die Wüste geschickt haben, dass er da stirbt. Die endgültige Erfüllung von diesen Opfern, vor allem vom Yom Kippur, ist genau das, was wir jetzt vor kurzem erst gefeiert haben, wo heute der Oktavtag ist, also die ganze Osteroktav, jeden Tag ist Ostern. Und heute findet es nochmal so einen gewissen Abschluss. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Er ist unser Sündenbock, er ist das Lamm Gottes, das Wertvolle, was geschlachtet wird, um die Sünden wieder gut zu machen, um Versöhnung zu wecken. Also das eigentliche Versöhnungsfest ist eben Ostern. Und Jesus hat sich selber hingegeben, er selber ist das eigentliche Opfer. Und da merkt man, beim Weihrauch, da geht es nicht bloß irgendwie um eine schöne Atmosphäre, das ein bisschen schön riecht, sondern da geht es um viel mehr, da geht es um dieses Opfer, um die Hingabe. Wie wird denn Weihrauch eigentlich hergestellt? Jeder kauft den irgendwo fertig in einem, ja, in irgendeinem Geschäft, an irgendeinem Wallfahrtsort oder sonst wie. Wo kommt das her? Aus dem alten Orient vor allem und auch aus Afrika. Und da gibt es den Weihrauchbaum, der wird angeritzt und angestochen und dann kommt das teure Baumharz hervor. Und das nennt man in der Fachsprache Ausbluten. Der Baum wird angestochen, der blutet dann und aus dem wird es gewonnen. Und dieser Harz, das kennt ja jeder auch von der Horm hier vom Land, das ist sehr zäh und fließt jetzt nicht wie Wasser raus, sondern ganz langsam. Und da bilden sich diese Tropfen und die bedeuten, auch in der Fachsprache, hat man die immer schon die Tränen genannt. Also die Tränen von diesem Weihrauch. Die werden dann getrocknet und das sind die Krümel, die wir eben auf die Kohle legen, wo es dann das Dampfen anfängt. Und da haben wir schon zwei wunderbare Bilder, die Tränen und das Blut. Also ist der Weihrauch das Symbol für ein echtes, für ein ehrliches, für ein ganz aufrichtiges Gebet, was ich Gott hingebe. Warum Gebet? Schauen wir nochmal in die Psalmen hinein. Da heißt es im Psalm 39, höre mein Gebet, Herr, vernimm mein Schreien, schweig nicht zu meinen Tränen, denn ich bin ein Gast bei dir, ein Beisasse wie alle meine Väter. Also das Schreien, verbunden mit den Tränen, auch das Gebet. Und dann natürlich, wir bleiben nicht nur bei dem Traurigen, heute ist ein Feiertag, die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Also aus diesen Tränen wird der Jubel. Aus dem Weihrauch, der vorher unbedeutend ausschaut, noch gar nicht groß riecht, wird ein wunderbarer, optisch was Schönes, dieser zähe Dampf, aber auch ein wunderbarer Wohlgeruch. Wir kommen langsam zurück zur Frage, warum braucht es jetzt auch in der Liturgie? Warum bei der Heiligen Messe? Beweihräuchert werden heilige Dinge. Der Altar, haben wir schon gesehen, das Evangelium haben wir gerade gesehen. Und das soll uns zeigen, das ist das Symbol dafür, wo schon einmal so ein Rauch aufgestiegen ist. Wieder die Bibelfesten. Ich denke mal, nach dem heutigen Tag werden einige vielleicht ihre Bibeln wieder abstauben und einmal reinschauen, auch wieder vorne. Es ist der Berg Sinai, auf den ich anspiele, der in Rauch eingehüllt war, als Gott erschienen ist. Also der Rauch ist ein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Das ist auch das Bundeszelt, wo das noch nicht der feste Tempel war. Da ist Gott vom Volk Israel hergezogen, am Tag unter einer Rauchsäule, einer Feuersäule, und am Rauchsäule und am Abend in einer Feuersäule. Also Rauch und Wolken, der Rauchwolken sind immer ein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes in seinem Wort, deswegen wird das Evangeliar beweihräuchert, und die Gegenwart dann auf seinem Altar. Der Altar selber steht auch für Jesus Christus. Deswegen auch die weißen Laken, die drüber hängen, das sind eigentlich die Leinenbinden, die das symbolisieren, dass das Jesus selber ist. Was wird denn noch beweihräuchert? Werden wir gleich sehen. Es werden die Gaben beweihräuchert. Also das Brot und der Wein, weil es wird das beweihräuchert, was wir ganz Gott hingeben. Diese Gaben, die bringen wir Gott dar und dann wird das Innere, das Wesen dieser Gaben wird verwandelt. Äußerlich bleibt Brot, bleibt Wein, aber innerlich könnte man sagen, also das Wesenhafte, was diese Dinge ausmacht, wird Leib und Blut von Jesus Christus. Und dann, wir kommen noch näher, nach den Gaben werde ich als Priester beweihräuchert. Warum? Weil ich dann nicht der Herr Dirk, nur der Herr Dirk bin, der da steht, sondern als ich geweiht wurde, als ich getauft wurde und dann nochmal bei der Weihe, wurde auch mein inneres Wesen verwandelt. Einmal wurde ich Christ, wurde ich wiedergeboren, neugeboren in Jesus Christus und bei der Priesterweihe wurde ich noch einmal so in einer Art und Weise gewandelt, dass wenn ich die Sakramente spende, dass dann Jesus direkt durch mich hindurch diese Sakramente spendet. Also wenn ich dann da stehe und die Wandlungsworte sage, da sage ich nicht als Herr Dirk, das ist mein Leib und mein Blut, sondern das ist Jesus, der durch mich spricht. Es ist für mich selber immer wieder faszinierend. Ich spüre es auch nicht, muss ich ehrlich sagen, aber es ist ein ganz großes Geheimnis, unter dem man sich nur demütig beugen kann. Und weil Jesus selber bei jeder Heiligen Messe sich noch einmal neu hingibt, sich noch einmal neu opfert, die Messe ist ja das Vergegenwärtigung vom Kreuz, das Opfer von Jesus, deswegen werde auch ich quasi da beweihräuchert, weil ich mich quasi als Jesus da noch einmal hingebe. Und jetzt der Höhepunkt, jetzt kommen wir noch einmal zu euch. Warum werdet ihr denn beweihräuchert? Ja, wunderbar. Ihr seid ein heiliges Volk. Sehr gut. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Schöne Antwort. Ganz genau. Ihr seid schon geheiligt durch die Taufe. Einige auch durch die Beichte. Manche sind, glaube ich, noch dabei. Ich weiß es nicht. Also Gott ist durch die Taufe schon in uns gegenwärtig. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes und im Tempel wird gescheit geweihräuchert. Und deswegen werdet ihr beweihräuchert. Aber nochmal bei der Messe am Ende der Gabenbereitung. Warum das? Weil ihr nämlich eingeladen seid. Und ich habe das auch viel später erst mitbekommen. Man schaut halt da so zu, was die Ministranten da so machen, was der Pfarrer vorhin macht. Man kriegt so irgendwie mit da mit den Gaben, dann betet er irgendwas, man hört es gar nicht. Die meisten singen irgendein Liedl und kriegen gar nicht mit, was da vorne passiert. Und ich finde es so schade, weil die Gabenbereitung so ein wichtiger Teil der Messe ist. Früher hat man den noch anders genannt, nicht nur Gabenbereitung, sondern die Opferung. Und da sind wir schon wieder ganz beim Kern, bei dem, was ich schon gesagt habe. Es geht nämlich nicht nur um diese Gaben, Brot und Wein, die wir da hinlegen und Gott übergeben, sondern es geht um jeden Einzelnen von uns. Auch wir müssen unser Leben Gott immer wieder hingeben. Nicht, weil er das braucht, weil er so einen Minderwertigkeitskomplex hat, sondern weil er aus uns was machen will. Weil das, was da vorne am Altar passiert mit Brot und Wein, das soll auch immer wieder neu mit uns passieren, dass wir innerlich gewandelt werden. Man könnte sagen, wir sind schon ein heiliges Volk, aber jeder von uns versucht hoffentlich noch heiliger zu werden. Und dazu braucht es immer wieder diese Erneuerung, immer wieder dieses sich selber hingeben, Gott sich hingeben. Die meisten kommen mit leeren Händen aus der Messe heraus, denken, ja, mei, schön war's, irgendwas hat er predigt, ich weiß zwar nicht mehr was, aber schön war's, oder was auch immer, oder schön war's mit dem Weihrauch und mit Ministranten und so viel Leute waren halt da. Und trotzdem bleiben irgendwie die Hände leer und auch manchmal das Herz. Warum? Weil man oft mit leeren Händen auch in die Messe hineingegangen ist. Das heißt, wenn ich nichts hineinbringe in die Messe, dann nehme ich oft auch nichts davon mit zurück. Was meine ich damit genau? Es geht um euer Herz. Das, was da gebrochen ist, das, was da im Ungurden ist, das, wo man eben gar nicht hinschauen will, wo man sich schön ablenken will davon, genau um das geht es Jesus. Der will nicht die frommen Gebetchen, die sind auch schön, er will eigentlich das, was in uns im Argen ist. Denn er ist gekommen, eben um die gebrochenen Herzen zu heilen. Und das ist das Wunderbare, das ist die Barmherzigkeit Gottes. Wir kennen das Gleichnis vom barmherzigen Vater, vom verlorenen Sohn. Der ist mit seiner Gebrochenheit zum Vater zurückgekommen und dann wurde er wieder eingesetzt in seine Sohnschaft. Und das, wer er eigentlich ist, mit dem Ring, mit dem Mantel und mit dem großen Fest, das der Vater da gefeiert hat. Und das passiert jedes Mal, wenn wir das wollen und wenn wir uns darauf einstellen, auch mit uns. Und deswegen dieses Heiligwerden, es ist nicht, dass man auf einmal heilig ist und man muss jetzt nicht jeder Mutter Teresa nachmachen oder so, sondern jeder für sich immer ein Stückchen weiter, ein Stückchen mehr. Dieses Heiligwerden, man könnte sagen, es geht eigentlich darum, dass wir immer mehr der und diejenige werden, die wir durch die Taufe eigentlich schon sind. Es ist alles schon da in uns drin, aber wir müssen es quasi zulassen, wir müssen es annehmen, wir müssen es erneuern und aus dieser Tiefe heraus leben. Warum komme ich auf dieses Thema mit dem Weihrauch am Barmherzigkeitsfest? Ich habe noch kein Wort über das Evangelium gesagt, ganz verboten bei der Predigt. Warum das Ganze? Weil es gibt ein Gebet, Das spricht leider kein Priester mehr, das ist nicht mehr vorgeschrieben. Aber ich habe mich damit beschäftigt, nämlich bei der Gabenbereitung hat früher der Priester ein Gebet gesprochen, also in Stille. Es gibt einige so Stillgebete, die man nicht so mitbekommt. Und das bedeutet, wenn man da die Gaben beweihräuchert, dieser Weihrauch, der von dir gesegnet wurde, steige auf zu dir und es komme auf uns herab, deine Barmherzigkeit. Und das ist mir eingefallen, wo ich die Einladung bekommen habe und hier predigen sollte. Und dann bedenkt man über Barmherzigkeit, das werden schon seit 20 Jahren gehört haben, jedes Jahr wieder. Da brauche ich kaum mehr was Neues erzählen. Aber das ist mir irgendwie eingefallen, warum auch immer. Vielleicht war es der Heilige Geist, der mich da gepikst hat. Schauen wir mal. Und deswegen, was symbolisiert der Weihrauch noch? Ich habe schon gesagt, er symbolisiert auch das Gebet. Und welche zwei Richtungen gibt es vom Gebet? Das sind nämlich die beiden Richtungen, die wir auch beim Weihrauch sehen können. Es gibt einmal diese Richtung. Das mache ich immer mit den Kindern, deswegen müsst ihr es jetzt auch machen. Alle einmal den Finger nach oben. Gebet ist ganz oft, und das ist das, was jeder kennt, wir schicken unser Gebet zu Gott. Wir rufen zu Gott, oder wie ich gerade vorgelesen habe, wir schreien auch manchmal zu Gott, weil uns das Leben so lästig wird oder was auch immer. Das ist das, was jeder kennt. Das Problem ist nur, die meisten erwarten dann auch, dass Gott zuhört, aber wer erwartet denn, dass er auch antwortet? Und das ist die andere Richtung vom Gebet. So mal die Hände hoch, ein bisschen verkrampft in das Handgelenk, nämlich die Richtung nach unten. Und genau das gibt es beim Weihrauch. Der Weihrauch steigt auf und bei großen Kirchen, und je nachdem, wenn die Sonne reinfällt, dann kann man das manchmal sehen, er geht nach oben. Und weil er so schwer ist, geht er nämlich langsam wieder nach unten. Manchmal kann man das sehen. Das nächste Mal hoffentlich fällt euch das auf und dann wisst ihr genau, um was es da geht. Es ist nämlich die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit Gottes. Er erhört unser Gebet, er hört uns zu, er beugt sich uns quasi zu. So wie wenn man schwer hört, dann geht man auch mit dem Ohrwaschel zu demjenigen hin, den man nicht gescheit hören kann. Und das sind quasi... Bei der Beerdigung gab es das auch, früher hat man gesagt, die Ohren deiner Barmherzigkeit, die soll Gott uns zuneigen. Und das ist das, was uns der Weihrauch so wunderbar symbolisieren kann. Was heißt denn Barmherzigkeit? Das ist bestimmt was ihr schon 100 Mal gehört habt. Ich muss selber nochmal nachschauen, weil ich es schon wieder vergessen habe. Das ist ein ganz altes deutsches Wort. Es kommt vom Erbarmen und Erbarmen kommt wirklich vom Wort arm. Also ich mache mich arm für jemand anders, ich habe Mitleid mit jemandem. Und Barmherzigkeit heißt, dass mein ganzes Herz sich erbarmt einer Person. Dass mir die so leid tut, dass ich ein Mitgefühl habe mit der. Und was haben wir für einen wunderbaren Gott, der nicht irgendwo da über den Wolken ist und uns halt hier rumwurschteln lässt und sagt, ja, schaut mal, dass ihr euch anstrengt mit eurer Beterei, dass irgendwann einmal in den Himmel kommt, sondern er hat Mitleid mit uns, weil er selber das kennt, was wir uns hier immer abrackern müssen, weil es eben doch nicht so leicht ist. Gerade das Heiligwerden, es ist ein ständig wieder sich zusammenreißen, ständig wieder aufraffen, immer wieder zur Beichte gehen, immer wieder dann auch mal wieder hinfallen, mal wieder weg vom Herrgott, dann ist einem das wieder alles mal wieder wurscht und mal lästig. Das ist, so geht es mir auch, auch wenn ich Priester bin und ganz fromm ausschaue im Habit, aber ich bin auch ganz ein normaler Mensch. Und dann immer wieder dieses Aufraffen. Und Gott weiß das. Jesus ist selber Mensch geworden, der kennt diese ganzen Versuchungen, der kennt es, dass einem was lästig wird, der kennt das Leiden ohne Ende. Wir haben es letzte Woche ganz groß nochmal betrachtet. Er neigt sich uns zu und er hat ein echtes erbarmendes Herz, er hat ein Mitgefühl mit uns. Jeder, der schon mal Gottes Barmherzigkeit angerufen hat, der sie wirklich gebraucht hat, weil er vielleicht wirklich Dreck am Stecken hatte, weil er umkehren musste, und der dann auch umgekehrt ist und der vielleicht eben nach langer Zeit einmal wieder auch beim Beichten war und zum Gebet gefunden hat, dem geht's so wie dem Thomas heute im Evangelium, der vom Zweifel zum Glauben gekommen ist, der von der Unsicherheit zum Glauben gekommen ist und der vom Misstrauen zum Vertrauen gekommen ist. Meinst der Herrgott doch gut mit mir? Naja, ich weiß nicht, irgendwie so richtig spüren nicht und wenn ich bete, die Erhörung kommt immer nicht gleich und was weiß ich. Es ist immer diese Versuchung des Misstrauens. Und Gott will uns aber ein Leben lang dahin führen, dass wir ihm immer mehr vertrauen. Und deswegen dieses wunderbare Gebet, das uns auch die Schwester Faustina überliefert hat: Jesus, ich vertraue auf dich. Oder auch einfacher gesagt: Jesus, ich vertraue dir. Warum mag ich dieses Gebet so gern? Weil da heißt nicht: Jesus, schenkt mir das Gefühl, dass ich dir irgendwann einmal irgendwie vertraue. Da steht auch nicht: Jesus, ich will dir vertrauen, sondern: Jesus, ich vertraue auf dich. Punkt. Es ist die Entscheidung. Das ist das Wichtigste. Nicht das Gefühl. Wenn ich mitten in der Krise bin, vorhin habe ich meine große Krise gesagt, aber immer wieder Krisen, so wie jeder Mensch, dann fühle ich mich nicht nach großem Gottvertrauen. Da fühle ich mich ziemlich verlassen meistens. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, sich zu entscheiden für das Vertrauen in Gott. Ich setze meinen Anker, schmeiße ihn über die Wolken hinüber in den Himmel hinein und vertraue darauf, dass er ankommt. Am Herzen Gottes hat sein Herz geöffnet und da soll dieser Anker reinfallen und sich festhaken. Darum geht's. Unabhängig vom Gefühl. Wir sollen frei werden von diesen Gefühlen, von dem Misstrauen, von der Angst, von allem Möglichen, was uns so belastet. Und das machen uns die großen Heiligen vor, die Schwester Faustina sowieso und viele andere, die durch schrecklichste Leiden gegangen sind, die aber ihr Vertrauen in Gott gesetzt haben. Letztendlich, der, der es uns am besten vorgemacht hat, war Jesus selber. Er hat es aus Liebe für uns alles erlitten, das ganze Kreuz als Opfer. Und ihr könnt es euch vorstellen, im Garten Gethsemane, vielleicht haben ein paar die Ölbergstunden ein bisschen betrachtet, letzte Woche, da war nicht viel schönes Gefühl, das Liebesgefühl, ich bin ja so verliebt, deswegen mache ich das so gern, sondern: Vater, lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Vater, ich vertraue dir. Punkt. Und dann ist er den Kreuzweg gegangen. Ich werde nachher noch was beten. Und da heißt es nämlich ganz am Ende von der Gabenbereitung: Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Mein und euer Opfer. Und dann heißt es: Der Herr nehme das Opfer an. Also wir schicken unser Opfer, unser Gebet, unsere Hingabe, unser ganzes Leben, geben wir Gott hin und er wird es annehmen. Und dann wird es hoffentlich so sein, das letzte Bild, das letzte Symbol des Weihrauchs. Denn was bleibt denn übrig vom Weihrauch? Gut, die Kirche mal beteiligt waren beim Renovieren, die wissen, was übrig bleibt. Irgendwo ist der Barz dann oben im Stuck und der muss dann mal gereinigt werden, das meine ich nicht. Sondern wenn ich auf die Kohle schaue und der Weihrauch da verbrennt, dann bleibt da nichts übrig. Es geht komplett in diesen Rauch auf. Und genau so soll unsere Hingabe sein, unser Gebet, unser Opfer. Wir sollen uns ganz hingeben. Und wir verpuffen dann nicht, also wir brauchen keine Angst haben, dass wir dann ins Nichts abgleiten. Das wünschen sich die Buddhisten, warum auch immer. Nein, sondern wir gehen auf. Und was passiert mit dem Weihrauch? Er entfaltet eigentlich das Potenzial, was in ihm liegt, nämlich dieser wunderbare Geruch. Die kleinen Kügelchen, die riechen nach fast nichts, aber wenn er aufgeht, dann ist ein wunderbarer Geruch da. Und so soll auch unser Leben ein Wohlgeruch vor Gott sein. Legen wir also nachher bei der Gabenbereitung unser ganzes Leben hin. Lassen wir nichts zurück, halten wir nichts zurück, vertrauen wir Gott, vertrauen wir uns ihm ganz an. Und dann wird er Frucht rausbringen. Jesus sagt: Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Diese wunderbaren tiefen Worte und Gedanken und Bilder und so weiter, ich hoffe, ein bisschen was ist angekommen. Und das, was angekommen ist, ist eure Aufgabe, das weiterzugeben. Ihr empfangt die Barmherzigkeit Gottes, die Liebe Gottes. Und es ist nicht nur für uns, nicht so nicht wie kleine Kinder, die am Bruder und der Schwester nichts vergunnen, sondern wir sollen es teilen. Denn das ist das Geheimnis der Liebe Gottes. Sie wird nicht weniger, wenn wir es teilen, sondern sie wird sogar noch mehr. Jesus, du hast dich aus Barmherzigkeit auch für mich hingegeben. Deswegen will auch ich mich immer mehr für dich hingeben. Amen.